Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir haben ja schon gesprochen über das, was mit der Frauen-Bundesliga los ist, was im Frauenhandball gerade verpassiert. Da dürfen wir euch auf jeden Fall noch empfehlen, wenn ihr es nicht getan habt, auf jeden Fall reinschalten und reinhören. Das, was ich und Sascha Staat besprochen haben zur Frauen-Bundesliga und zum Frauenhandball generell. Heute wollen wir den Blick werfen auf die Männer, auf die HBL, die ja schon begonnen hat. Wir sitzen hier Donnerstagabend und nehmen schon ein bisschen auf und haben gerade ein bisschen natürlich nebenbei den THW Kiel gegen TV Lemgo laufen und natürlich aber auch die Füchse Berlin gegen die MT Melsung. Und dann begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen an meiner Seite. Es ist schon viel zu lange her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Liebe Grüße. Servus, Robin.
Hallo Sebastian, sehr schön mit dir hier pünktlich zum Auftakt der Handball-Bundesliga-Saison 2026-2027 zu sein, wo die ersten Spiele gerade laufen, wie du schon gesagt hast. Und wir starten in eine Bundesliga-Saison, die unterbrochen wird von einer Heimweltmeisterschaft. Da freue ich mich natürlich auch schon riesig drauf. Aber jetzt gilt der Fokus natürlich erstmal der bevorstehenden Bundesliga-Saison. Und wir gucken mal, wer, wie, wo, was. Inklusive unserer Tipps, würde ich mal sagen.
Genau so sieht's aus. Wir werden es uns auf jeden Fall ganz, ganz genau anschauen und natürlich uns freuen uns einfach darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Es wurde genug spekuliert, gesprochen und so weiter und so fort. Und dann können wir jetzt endlich mal sehen, was die Expertenmeinungen wirklich dann wahr werden, ob unsere Expertenmeinung wahrnehmen. Natürlich, wir haben jetzt schon ein bisschen was geschaut. Wir haben die Vorbereitung verfolgt. Den Supercup haben wir schon gesehen. Der erste Spieltag läuft gerade nebenbei, während wir aufnehmen. Und da wollen wir natürlich einfach drauf schauen, was ja möglich ist in diesem Jahr. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, ist erstmal das Wichtigste. Es gibt einen neuen Namenssponsor mit Opel. Ich habe es bei der Vorbereitung wieder festgestellt, als ich die Homepage aufgemacht habe, dass mein Liqui Moly HBL nicht mehr funktioniert hat, sondern dass wir jetzt mit Opel dabei haben. Werden wir vielleicht ganz generell drüber sprechen. Natürlich, Robin, ich meine, Opel ist schon eine Marke, ist auf jeden Fall gut. Da gibt es sicher auch ordentlich, Geld mit Sicherheit für die HBL, dass sie das so machen können. Und ich meine, letztlich Namenssponsoren ist jetzt für mich nicht das Wichtigste, aber ich glaube, dass auch da einen guten Weg man gefunden hat, nachdem es ja dann doch ein bisschen überraschend früher zu Ende gegangen ist mit Liqui Moly.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist cool, dass direkt ein neuer Sponsor gefunden wurde, aber ich glaube, das hat sich die Handball-Bundesliga in den letzten Jahren mit ihrem Standing, mit den Stars, die jetzt ja doch auch wieder in die Liga strömen, über wo wir auch sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen werden, erarbeitet, dass auch die Hauptsponsorensuche, sage ich mal, in der Liga nicht so lange Zeit in Anspruch nimmt und dementsprechend, wenn Liqui Moly da rausgeht, Opel parat steht. Und ich finde, Opel ist irgendwie geht ein bisschen einfacher von der Hand als Liqui Moly oder zum Beispiel Daikin. Finde ja, ich. Das ist eine Marke, sage ich mal, mit der sich mehr Leute identifizieren können und die mehr Leute auf dem Schirm haben. Und das ist ja auch in der Wahrnehmung, glaube ich, außerhalb von Handball-Experten, Kennern, Fans. Natürlich irgendwie auch nochmal so ein kleines Signal, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Das ist eben nicht so ein Nischensponsor, den kein Mensch kennt. Da denkt auch jeder, oh, was ist denn das für eine Liga? Und so, glaube ich, ist es schon nochmal ein bisschen mehr Strahlkraft irgendwie.
Ja, du, will ich gar nicht widersprechen. Es geht auf jeden Fall einfacher von der Zunge. Es ist ein bekannterer Name. Und ich glaube, da hat man auf jeden Fall nicht so viel falsch gemacht, Opel jetzt da als Sponsor gewonnen zu haben und damit jetzt auch arbeiten zu können. Wir sind sehr gespannt, wie lange das wird. Hoffentlich gibt's auch da mal eine Vertragsverlängerung. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz schön, wenn es da jetzt mal ein bisschen Konstanz wieder auf dem Posten des Namenssponsors gibt. Denn du hast angesprochen, der Handball ist sehr, sehr spannend. Wir haben eine Bundesliga, die extrem vieles Topstars hat. Es kommen noch weitere dazu im kommenden Sommer und auch in den Jahren danach. Das können wir schon verraten. Da gab's auch schon entsprechend, viele neue News, auch so ein bisschen schon. Und da werden wir natürlich uns drauf schauen und natürlich den Blick werfen auf das, was sportlich ansteht. Denn ich glaube, Robin, so mein Gefühl ist, ich glaube, in diesem Jahr ist der Meisterschaftskampf für mich klarer als in den Jahren zuvor. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber ich habe ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich sofort weiß, wer deutscher Meister wird.
Das ist witzig, dass du sagst, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gegen Ende der Saison uns darüber unterhalten haben, dass der SC Magdeburg vom Spielstil so ein bisschen entschlüsselt wurde.
Ja, ich weiß.
Und wir sind beide, glaube ich, uns komplett einig, dass der SC Magdeburg relativ souverän deutscher Meister wird, was halt schon für die unfassbare Qualität in deren Kader auch einfach spricht und diese Eingespieltheit und ja, das, worauf du hinaus willst, da gehe ich mit dir. Also für mich wirkt der Meisterschaftskampf auch einfach ein bisschen klarer und weniger spannend, als es vielleicht noch die letzten Jahre war, weil bei den Füchsen dann doch irgendwie so ein bisschen alles extrem gitzelzentriert ist irgendwie. Und mit Lasse Andersson und Milos Havljev zwei unfassbar wichtige Säulen weggegangen sind und Magdeburg halt einfach immer weiter zusammenhält und einen Sergej Hernandez-Abgang mit einem kroatischen Nationaltorwart kompensiert aus Gummersbach, nämlich Kuzmanovic. Das ist ein nicht ganz äquivalenter Ersatz, würde ich sagen, aber schon relativ gut. Und ansonsten bleibt dieses Team halt größtenteils beisammen, ne? Und ist einfach weiterhin ja fast nicht zu schlagen, und das werden wir beobachten im Laufe der Saison, und ich glaube, dass wir beide keine Bold Prediction damit machen, wenn wir uns in diese Richtung orientieren. Ja,
nee, also ich glaube, wenn man das anschaut, ich glaube auch fast alle Trainer haben auch getippt, dass Magdeburg wieder deutscher Meister wird, und ja, es ist in der Tat spannend, ne? Wir haben drüber gesprochen, aber es ist so das Gefühl einfach, wenn ich mir die anderen Teams einschaue, da habe ich halt bei einem oder anderen immer auf der einen oder anderen Position so ein bisschen Fragezeichen. Und wenn ich mir halt den SC Magdeburg halt anschaue, klar, da fehlt ein Sergej Hernandez, der jetzt bei FC Barcelona spielen wird. Aber du hast halt Kuzmanovic geholt, der extrem erfahren ist, schon auch in der Bundesliga gespielt hat und immer noch relativ jung ist, darf man auch nicht vergessen. Also jetzt nicht so, dass irgendwie schon in die 30 ist, sondern der hat immer noch extrem viel Potenzial. Ist eine ganz, ganz spannende Kombination da, wie ich finde. Da hat man nochmal Serra Dia sich dazu geholt, der so ein bisschen wahrscheinlich die Rolle von Christian O'Sullivan übernehmen wird, als starker Defensivmann. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, dass er jetzt wieder zurück ist. Das war auch schon ein bisschen, auch so ein bisschen klar. Und dann bin ich mal sehr gespannt, auch was ein Oscar Wind zum Beispiel auch machen kann. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Klar, da gab es einen oder anderen Abgang, ne? Wie ein Tim Hornke, Manuel Zehner nicht mehr mit dabei, Sebastian Bartelt und so. Aber insgesamt ist dieser Kader nicht viel schlechter geworden, sondern der Kern ist weiterhin zusammen. Der ist weiterhin extrem gut. Und wenn die alle gesund durchkommen, dann ist es für mich weiterhin die Mannschaft, die man über 34 Spieltage in dieser Bundesliga knacken muss. Sie haben ein starkes Heimpublikum. Auswärts sind sie nicht zu beachten, außer jetzt vielleicht beim THW Kiel, wo sie sich ein bisschen schwer tun vielleicht insgesamt. Aber diese Mannschaft ist ja einfach mit den Spielern, die sie haben, immer noch das Team, was man schlagen muss über 34 Spieltage. Und mit dieser Konstanz und mit dieser auch abgezockt, auch wenn es mal nicht läuft, dann immer noch Spiele zu gewinnen, muss man wirklich sagen, ja, Magdeburg ist wieder der Meisterschaftskandidat Nummer 1 und vermutlich werden sie es am Ende souverän gewinnen.
Ja, da gehe ich komplett mit dir, weil einfach dieser Rückraum auch gefühlt, wenn du den Rückraum anguckst, in der Besetzung Gisli Christiansson auf der Mittelposition, Oma Ingi Magnusson halb rechts und Felix Klar halb links, das ist das Beste, was du als erste drei im Rückraum in der HBL bekommst. Ohne Frage. Ja. Das ist seit dem Abgang von Lasse Andersson von den Füchsen Berlin. Die hatten damit einen Äquivalent, meiner Meinung nach, wenn du Lichtlein zum Beispiel hast starten lassen auf der Mittelposition mit Gitzel und Andersson. Das kam schon da dran, weil die extrem große Schritte gemacht hatten, gerade auch Lichtlein, finde ich. Aber der ist natürlich auch verletzt jetzt gerade noch. Deswegen wird Magdeburg da absolut das Team sein. Sie werden das Team sein, das es zu schlagen gilt. Und wie schwer das ist, haben sie die letzten 3-4 Jahre gezeigt. Und sie werden da wieder, also ich bin mir fast sicher, dass sie nicht zweistellig in der Negativpunktzahl werden. Und da bin ich auch ziemlich sicher. Ja, und das, glaube ich, reicht fast schon. Weil alle anderen in diesem Bereich vordringen könnten. Also vordringen werden, glaube ich. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir die anderen angucke, die eben in diesen Bereich mit reingehen könnten, die Füchse, Flensburg, Kiel, Melsung, das werden Teams sein, die sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden, aber auch gegen Teams wie die Rhein-Neckar-Löwen, gegen Gummersbach, gegen Lemgo. Da werden Spiele verloren, schlichtweg. Ja, und dementsprechend werden da mehrere Verlustpunkte auftauchen. Und ich glaube, dass Magdeburg am Ende mit das Team sein wird, das sich halt in dem Sinne eben zweistellig nicht in den Negativpunktebereich bewegen wird und damit die Meisterschaft relativ souverän holen wird, ja. Die Frage wird nur sein, können sie es auch europäisch weiterhin so gestalten und so dominieren, aber oder nicht dominieren, aber so weit oben mitspielen, wie sie es die letzten Jahre auch gemacht haben und ob sie wieder um die Champions League mitspielen können einfach.
Lass uns vielleicht weiter schon auf die anderen Teams, auf die vielleicht die Verfolger. So, letztes Jahr, zweiter Platz, war nicht Büchse Berlin. Ne, nach dem Saisonstart, wo Jaron Siewert entlassen worden ist, wo Stefan Kretschmer entlassen worden ist, haben sich gut gefangen, am Ende durch den zweiten Platz gesichert, dürfen wieder Champions League spielen. In diesem Jahr, ja, gibt es viele, viele Veränderungen. Dejan Milosaljev ist nicht mehr im Tor, Lasse Andersson ist nicht mehr mit dabei. Auch andere Spieler wie ein Walter Krinz, ein Max Benecke, ein Lukas Herburger sind alle nicht mehr mit dabei und haben damit eine Lücke hinterlassen. Und wenn man sich das anschaut, im Tor wurde Andreas Palicka verpflichtet, ein sehr, sehr erfahrener Torwart, der mit Sicherheit zusammen mit Lasse Ludwig das Tor hüten wird. Ich bin sehr gespannt, ob Palicka in seinem hohen Alter noch weiterhin auf einem hohen Level performen kann. Das brauchen sie auf jeden Fall, denn Lasse Ludwig hat schon Schritte nach vorne gemacht, aber natürlich diese Qualität, wie ein Miljosaljev hat und diese Ausstrahlung vor allen Dingen auch, die muss er sich erst erarbeiten in diesem Jahr. Das wird sich jetzt seine Aufgabe sein. Für mich aber die größte Fragezeichen in dem Kader der Füchse Berlin ist halblinks, weil es gab keinen nominellen Ersatz für Lasse Andersson. Man setzt darauf, dass Mattes Lange auf den nächsten Schritt macht und dann ist sein Mann dahinter, Lauro Piccirri, 23 Jahre alt, noch nicht so viel Spielzeit bekommen, beziehungsweise fast 23, will jetzt ja 23, beziehungsweise 22, so, warte mal, 2004er Jahrgang, jetzt total durcheinander gekommen. 22 Jahre alt, wird er in diesem Jahr im Oktober auch noch nicht so viel Bundesliga-Spielzeit gespielt und ich stehe da und denke mir, Robin, das ist ein großes Risiko, was die Füchse da eingehen. Ich kann es verstehen, dass sie auf ihre Talente setzen wollen, aber mit der Belastung finde ich das ein bisschen arg riskant, was sie da machen.
Ja, also sie müssen sich vorwerfen lassen, das, was ihnen in den letzten Tagen und Wochen die ganze Zeit vorgeworfen wird, nämlich, dass sie ein Übergangsjahr in Kauf nehmen. Dann stellen sie sich natürlich vor die Kamera oder vor die Mikrofone und sagen, wenn wir ein Übergangsjahr in Kauf nehmen würden, müssten wir gar nicht erst antreten, etc. Aber diese Entscheidung hast du schon richtig gesagt. Also 22 Jahre, kaum Einsatzzeit in der Bundesliga, gar keine in der Champions League und Mattes Langhoff eigentlich nur Abwehr gespielt in den letzten Jahren. Immer mal wieder gezeigt, dass er vorne natürlich auch seine Qualitäten hat, ohne Frage. Ne? Steht irgendwie gerade, hat fünf, ne? Wie gesagt, das Spiel läuft gerade, irgendwie steht bei 5 von 6 Toren gegen Melsungen, machst du ja auch nicht mal eben so. Ist gut, ist okay, aber es ist definitiv qualitativ zu wenig, um auf 3 Hochzeiten zu tanzen.
Ja.
Und du hast es im Supercup schlichtweg einfach schon gesehen, den Magdeburg komplett dominiert hat, ne? Also.
Ja.
Genau. Und alles
das
nur
ja halt das Ding halt, dadurch, dass ihr halt komplett ja eigentlich diese Position alleine ausfüllen müsst, kannst du ihn halt auch nicht mehr so dauerhaft in der Abwehr halt einsetzen. Ne? Er braucht ja auch mal ein bisschen Ausruhezeiten. Er muss vielleicht sich mal in der Abwehr mal nicht einspielen, sondern mal auf der Bank Platz nehmen und dann einfach nur offensiv spielen. Weil das ist schon noch so ein bisschen das Thema. Ich meine, klar, du kannst vielleicht noch überlegen, mit Tobias Gröndahl dann auf halb links auch mal zu agieren. Aber er ist halt auch nicht der Shooter, der halt einen Lasse Andersson gewesen ist in der vergangenen Saison. Also das sind schon Punkte, die da ein bisschen wegfallen. Und damit wird natürlich die Last auf Matthias Gitzel größer, der wahrscheinlich wieder brutal spielen wird, wie wir ihn kennen, wie wir ihn wahrgenommen haben. Vielleicht nochmal mehr Tore erzielen wird, keine Ahnung. Und da vielleicht noch mehr Rekorden schielt. Aber ich finde, dass mit der Belastung 6 Rückraumspieler nur, davon ein Talent, das noch nicht so viel Spielzeit bekommen hat, ist bei dem Pensum, auch mit Heim-WM, wo die deutsche Mannschaft ja auch weit kommen soll, wo Matthias Langhoff auch eine wichtige Rolle einnehmen soll, ist das schon ein Risiko, was die Füchse da eingehen. Und das kann sich bezahlt machen. Am Ende, wenn sie da vor Platz 2 stehen, werden sie sagen, wir haben alles richtig gemacht. Aber das kann auch in einer Position passieren, wo sie vielleicht dann im November, Dezember dastehen und sich denken, hey, wir haben halt ein bisschen Sorge jetzt, weil sonst ein bisschen die Fälle wegschwimmen. Vielleicht brauchen wir nochmal jemanden, der uns in dem Halbjahr nochmal unterstützt, damit wir halt unsere Ziele erreichen können. Weil ich denke, europäisch muss das Ziel sein. Und mit den Ansprüchen und mit dem, was jetzt kommt, mit einem Pöttelig, mit einem Dikamen, musst du eigentlich Champions League spielen. Du kannst nicht nächstes Jahr European League spielen. Das wäre ja Warum kommt DK Men nach Berlin? Der kommt mir nicht dahin, um European League zu spielen. Also das ist ja schon noch etwas, wo sie auf jeden Fall auf achten müssen, dass sie halt den zweiten Platz besetzen, beziehungsweise mindestens den dritten, um dann vielleicht mit der Wildcard da reinzukommen.
Ja, verpassen sie die Champions League, ist das der Super-GAU, ne? Ja. Bei den getätigten Investitionen, das ist alles, wird damit komplett geplant, ne? Du hast es schon richtig gesagt, könnte mir vorstellen, dass man da nochmal aktiv wird, dass man vielleicht auch irgendwie jemanden holt, der natürlich auch viel Erfahrung hat und wenig, also in wenig Spielzeit viel Impact aber auch haben kann. Was man nicht vergessen darf, ist die Entscheidung, Mattis Langhoff nach vorne zu ziehen und ihn weniger in der Abwehr einzusetzen, wurde ja auch schon in der Abwehr, sag ich mal, kompensiert. Ne? Wir müssen über Freddy Schimak sprechen, ja? Warum hat Lemgo in den letzten 3-4 Jahren so unfassbar krasse Abwehr gespielt? Weil Freddy Schimak zu einem absoluten Abwehrmonster geworden ist. Also der hat ja in Lemgo, ist er klarer Abwehrchef gewesen. Und wir erinnern uns an die letzten Jahre von Lemgo. Da haben manche Teams wie Berlin, Flensburg, Kiel teilweise weniger als 25 Tore geworfen in Lemgo in der Halle. Und das, da wurde Beton angerührt. Und so ein Freddy Schimak kann natürlich jetzt zusammen mit Max Dari und Mialo Masenic, die beides absurd krasse Abwehrmonster sind, ne? Das ist schon ein cooles, also schon ein richtig starkes Dreiergespann da hinten im Mittelblock und die sich immer wieder gut durchrotieren und abwechseln können, sage ich mal. So dass man das Langhoff da Entlastung bekommt und wirklich vorne dann auch das liefern kann. Und wir dürfen halt nicht vergessen, du hast gesagt, Matthias Gitzel wird noch mehr Tore werfen. Das wird er machen. Das ist halt der beste Handballer der Welt. Der wird halt einfach nochmal einen Gang hochschalten und der wird auch dieses Jahr, nächstes Jahr und danach das Jahr wird er einfach nochmal besser. Das ist ja das Absurde an dem. Und da mache ich mir, also so ein Matthias Gitzel kann dich in dem Team, wie es jetzt da zusammensteht, auch wenn Lasse Andersson und ein Milo Saveljev weg ist, wirft dich halt Matthias Gitzel wahrscheinlich schon trotzdem einfach noch in die Champions League. Weil er so ein unfassbarer Ausnahmespieler ist, wie wir ihn gefühlt seit Jahren nicht gesehen haben.
Ja, und damit will ich dir auch gar nicht widersprechen. Es ist halt einfach so. Also wir trauen halt dem Mann, dem musst du halt einfach alles zutrauen. Das ist halt einfach so. Er ist halt einfach ein absolutes Phänomen. Wir sind wirklich in der glücklichen Situation, dass wir diesen Mann Woche für Woche mindestens einmal sehen können. In der Bundesliga, Champions League oder wo auch immer. Das ist halt einfach, es ist einfach ein Augenschmaus, ihm da zuzuschauen, es zu genießen. Und er wird mit Sicherheit alles dafür tun, weil er auch unbedingt diesen Champions League-Titel ja haben möchte. Das wird mit Sicherheit in diesem Jahr sehr, sehr schwierig werden. Ich sehe es jetzt noch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, vielleicht können sie da überraschen. Vielleicht fällt Krieger was ein, wo er sich was einfallen lässt, mit taktischen Mitteln da vielleicht ein bisschen was zu zaubern. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das hinbekommen. Vielleicht sehen wir auch mal einen Nils Dichtern auf halb links. Wer weiß das schon. Da mal mit drei Rückraum, mit drei Links in dem Rückraum. Das wäre mal was vernünftig Verrücktes. So, kann man da mal drüber nachdenken auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ja. Robin, lass uns zum Drittplatzierten der vergangenen Saison kommen, der SG Flensburg-Handewitt. Und damit zur nächsten Mannschaft, die natürlich auch jetzt den nächsten Schritt machen will, wo aber auch es zwei große Fragezeichen gibt. Das ist einmal das Thema Innenblock, weil mit Lukas Jörgensen und auch mit Johannes Goller sind die beiden Männer im Mittelblock weg. Und natürlich aber auch ist ein ganz, ganz wichtiger Torwart weggegangen. Ne? Kevin Müller ist nicht mehr in Diensten der SG Flensburg-Handewitt, hinterlässt riesengroße Fußstapfen, die jetzt gefüllt werden müssen. Was trauen wir denn der SG zu? Weil ich meine, prinzipiell hast du dich mit einem Emerick Min nochmal richtig, richtig gut verstärkt. Und der Kader an sich wirkt jetzt nicht so, als ob das eine Kneipenmannschaft ist.
Ja, ohne Frage. Also, du hast halt auf Rückraum rechts, was soll ich sagen? Also, auf Rückraum rechts ist halt so gut wie gar nichts mehr, ne? Also, Kirke Löcke und Kent Robin Tönnissen, Kirke Löcke spielt Nationalmannschaft rechts außen, ist jetzt nicht der klassische Rückraumrechte, der da komplett durchzieht. Kent Robin Tönnissen in allen Ehren ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, die SG Flensburg-Handewitt hat vielleicht noch viel mehr ein Übergangsjahr, als es den Füchsen Berlin angedichtet wird, ne? Weil da ist schon auch ein großer Umbruch, Püttlik geht und der ist Profi, der wird voll und ganz für die SG spielen, der weiß aber schon auch, dass er halt nächstes Jahr nach Berlin geht, ne? Also es steht halt trotzdem einfach fest so. Was da auf der Platte steht, auf der ersten Elf, ist, wenn du mit Emerick Min, Püttlik, Grigic, weiß ich nicht, ne? Da kannst du vielleicht mit drei Rechtshändern dann agieren im Zweifel, wo wir gerade bei Berlin davon gesprochen haben, mit drei Linkshändern zu agieren. Das kann halt schon echt was werden, so, ne? Aber gerade am Kreis, boah, Goller und Jörgensen, das war schon ein Garant, ne? Sowohl im Innenblock als auch was Tore vorne angeht, ne? Also die SG hat schon auch richtig, richtig, richtig viel offensiv über den Kreis gespielt. Das wird eine andere Spielanlage werden. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die sich schon alle komplett gefunden haben. Und das wird halt ein Übergangsjahr, weil dann die SG Flensburg-Handewitt auf einen Schlag zum für mich absoluten Meisterschaftsfavoriten wird.
Ja, auf jeden Fall.
Danach.
Also da können wir auch drüber sprechen, ne? Weil wir haben es ja bisher ja noch nicht gemacht.
Genau.
Das war ja ganz, ganz lustig. Der Kollege Niklas, der bei dem Testspiel von Sporting Lissabon gewesen ist, bei einem kleineren Verein hier im Schwabenländle, holt sich Kiko Costa vor das Mikrofon, der erzählt erstmal, oh ja, ich gehe zuerst die Flensburg-Handewitt im nächsten Jahr. Und alle denken sich so, oh, was ist da gerade passiert? alle haben erstmal gesagt, ja, das stimmt doch gar nicht, kann ja gar nicht sein. Und am Ende ist es wirklich genauso rausgekommen. Kiko Costa hat erstmal schön die ganze Verkündung von allen Vereinen kaputt gemacht, indem er es einfach selbst verkündet hat. Und das ist natürlich für die SG jetzt mit einem Kiko Costa und einem Martin Costa, der ja auch noch kommen wird, natürlich schon jetzt mal richtiges Faustpfand, mit dem sie halt arbeiten können. Das ist schon richtig, richtig Weltklasse. Da wird die Position auf halb rechts auch endlich besetzt sein. Aber wie groß ist deine Vorfreude, Robin, dass jetzt die Costa-Brüder dann auch in der Bundesliga spielen werden?
Das ist für mich das Allergrößte überhaupt. Das sind für mich neben Matthias Ginzel sind das zwei der besten Handballer der Welt. Also dass die Duschebaev-Brüder kommen, ist cool. Die gehen so mit dem Ausklang ihrer Karriere, kommen die nochmal hierher. Und schön, ne? Wir werden gleich sicher, also ne, Magdeburg haben wir schon drüber gesprochen, da steht ja auch schon fest, dass Thibaut Brier kommt. Auch 20, noch, genau. Genau, also noch ein Jahr später, aber auch ein jüngerer Spieler. Aber dass die Costa-Brüder kommen, sorry, aber die wollte ganz Europa. Jeder Club auf der Welt wollte diese beiden Spieler verpflichten. Und die SG Flensburg-Handewitt hat es halt gemacht. Und das ist halt einfach nur großartig. Dass die kommen, ist wirklich das aller coolste.
Und das ist auch definitiv auch eine Ansage, ne, auch an die Konkurrenz. Weil wir haben ja immer drüber geredet, ne, die SG, die kann den ganz, ganz großen Namen nicht mehr ranziehen, ne, Püttlik geht. Auch andere Spieler sind ja weggegangen von der SG, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist ja jetzt nicht mehr viel los oben im hohen Norden. Und das natürlich die beiden zu verpflichten mit einem Min, das ist schon ein geiler Rückraum, der dann da nächstes Jahr stehen wird. Das muss man auf jeden Fall so glasklar sagen. Aber jetzt muss man natürlich erstmal diese Saison halt gucken. Ne? Also wie gesagt, du hast immer noch spannende Spieler. Du hast einen Püttlik, du hast einen Min, ich habe es so gesagt. Lasse Müller ist weiterhin mit dabei. Marco Kriegel dürfen wir nicht vergessen. Aber da ist weiterhin ja ganz, ganz viel Qualität ja auch vorhanden im Rückraum. Die entscheidende Frage ist halt, wie weit kriegen sie es hin und wie schnell findet sich der Innenblock? Denn klar, was wurde auch da verstärkt mit Amar Frey-Arnason von der MT Melsung, den wir ja schon kennen, der wir auch wissen, der ist für harte Abwehrarbeit bekannt. Und dann natürlich mit Emil Berghold, den sie aus Dänemark geholt haben. Typisch dänisch, würde ich sagen. Also ist der typische Weg, der es geht, in die Dänemark zu gucken, ob man da jemanden finden kann. Aber da wird es halt wirklich darauf ankommen, glaube ich, dass man schnell zusammenfindet. Und das kann halt am Anfang, glaube ich, schon noch holprig sein, ne, dass sie da noch nicht so richtig zusammenfinden.
Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass das von Anfang an funktionieren wird. Aber du hast halt mit Püttlik, Grigic schon halt so geile Steineschmeißer, ne, die dir trotzdem ihre 10 bis 12 Hütten, also nicht 10 bis 12, aber sagen wir mal so 7 bis 12 Tore können die halt pro Spiel ohne Probleme mal da reinschmeißen. Dann hast du immer noch natürlich einen Dauerbrenner Emil Jakobsen, der halt auch in einer Tour ja einfach netzt und gefühlt irgendwie nicht älter wird. Deswegen glaube ich schon, dass da Europa auf jeden Fall wieder drin ist.
Definitiv. Also das muss auch das Ziel definitiv sein. Ich weiß nicht, ob es für Champions League wirklich reicht. Das muss man mal sehen. Hängt es mir davon ab, wie schnell sich zusammenfinden und natürlich auch dann, wie gut sich Simon Möller dann einfindet als neuer Torhüter im Tor der SG. Weil natürlich klar, wir wissen alle, die Torhüter-Position, das kann manchmal ein bisschen dauern, bis man sich in der Bundesliga zurechtfindet, weil natürlich da auch nochmal eine andere Qualität einfach herrscht. Ich meine, Benjamin Buric ist jetzt komplett die alleinige Nummer 1. Er kann ja jetzt auch wirklich zeigen, dass er Er hat es immer mal wieder gesagt in den vergangenen Jahren, er ist die Nummer 1 und möchte das auch beweisen. Jetzt hat er die Möglichkeit, das zu zeigen und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, in welcher Form wir ihn sehen werden, ob er Vollgas geben wird und dann zeigen kann, was möglich ist mit ihm. Und dann werden wir mal gucken, wie weit diese SG gehen kann. Denn wenn wir schauen, natürlich, es gibt natürlich auch diesen Rivalen im Norden, den THW Kiel, der natürlich auch erfolgreich sein will. So, und da haben wir natürlich einiges ist da passiert. Es gibt einen neuen Trainer mit Börge Lund, es gibt neue Spieler mit Milan Köster, mit Markutsch. Das erste Spiel läuft gerade gegen den TBV Lemgo. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Noch ein bisschen holprig, ne? Gerade erste Halbzeit haben sie ein bisschen schwer getan, wie ich fand. Aber da ist halt die Frage, wie gut kann Börge Lund sein und was kann er aus dieser Mannschaft rausholen? Weil Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.
Ja, Börge Lund ist natürlich also schon eine Wundertüte, finde ich irgendwie so ein bisschen. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie, er hat jetzt noch nicht so viel auf dem Kerbholz und bewiesen, dass er jetzt große Teams irgendwie, dass er im Titel mitspielen kann und nach Europa führen kann und da richtig was auf die Beine stellen kann. Das gilt es jetzt in Kiel mal zu beweisen. Ich finde, das Team ist richtig, richtig gut. Ne? Also Domen Markutsch ist meiner Meinung nach ein krasser Zocker. Ne? Also die Agilität, Spritzigkeit, der macht, also bei dem passt das Gesamtpaket. Ich mag die Art und Weise, wie er Handball spielt, unfassbar gerne. Er kann dieses Spiel fast so ein bisschen ähnlich wie Ich finde ihn relativ ähnlich wie Felix Klar zum Beispiel. Der kann ein unfassbar gutes 1 gegen 1 spielen und dann eben auch aus 6 Metern schließt er häufig und gerne auch ab. Aber er ist dieser Unterschiedsspieler, der eben auch bei 10, 9 Metern hochsteigt und eine brutale Fackel rauslässt, ne? Ja. Und das ist halt diese Unberechenbarkeit, die er in seinem Spiel hat und die wirklich, wirklich gut ist. Und er kommt halt auch richtig gut rein, ne? Er macht jetzt direkt irgendwie, spielt 40 Minuten gegen Lemgo, macht 6 Tore bei 6 von 9. Das ist eine super Quote. Und der THW hat sich die letzten Jahre immer brutal schwer gegen Lemgo getan, ne? Ich glaube, die haben in den letzten 3 Jahren eine vernichtend schlechte Bilanz gegen den TBV und haben jetzt aber haben jetzt relativ souverän mit 8 gewonnen. Das Spiel ist gerade durch und Markutsch und Julian Köster haben beide echt viel gespielt, gut gespielt, genetzt etc. Ich mag das Setup von Kiel. Ich finde das richtig, richtig gut mit Lukas Zerbe, mit Julian Köster, mit Markutsch, mit Shipagotu, Duvniak, der die alle noch so ein bisschen irgendwie anleitet und so reinführt. Die haben eine coole Truppe beisammen, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist da, glaube ich, auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich bin auch, glaube ich, gespannt, was denn auch dann Gonzalo Pérez de Vargas in seinem zweiten Jahr im THW Kiel macht. Und das erste Mal so richtig, wo er jetzt auch voll die Vorbereitung mitmachen konnte, wo er jetzt wirklich hundertprozentig fit ist und dann wirklich auch die Grundlagen legen könnte für eine erfolgreiche Saison. Ich glaube, da ist einfach viel, viel Gutes beisammen. Meine Angst ist nur, sollte sich Emil Madsen verletzen, dann fehlt dem THW Kiel auf Rückraum rechts jemand. Denn Harald Reinkind ist nicht mehr der Jüngste, definitiv nicht. Und auch körperlich sieht er nicht so aus, als ob er noch viel, super viel leisten kann. Ich hatte mit jemandem gesprochen, der meinte, es sieht so ein bisschen aus wie Domagoj Dumjak, der aber schon ein paar Jahre älter ist als Harald Reinkind. Und da ist dann halt die Frage, wie können sie das halt dann kompensieren, falls er ausfallen sollte. Ne? Ich glaube, da musst du dann viel wahrscheinlich mit 3 Rechtshändern im Rückraum spielen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um das zu kompensieren, weil so gut im Rückraum Mitte und auch halb links besetzt ist, auch der Kreis natürlich. Für mich bleibt der Schwachpunkt dieses Kaders der Rückraum rechts Platz hinter Emil Madsen. So, wenn er durchspielt die Saison und eine überragende Leistung spielt, dann ist das sehr, sehr gut. Aber sobald da mal ein bisschen ein Ausfall mit dabei ist, glaube ich, kann es beim THW Kiel wieder ein bisschen eng werden. Und ich bin dann wirklich gespannt, ob sie auch dann diese Duelle gegen diese kleinen Mannschaften gewinnen können, weil das war so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren und das müssen sie halt schaffen. Das muss halt Dom Markutsch verinnerlichen, das muss die ganze Mannschaft verinnerlichen, denn wenn das nicht besser wird, dann wird es halt wieder nicht Platz 2 werden und wieder kein Champions League Einzug.
Ja. Also Champions League wird schwer, muss ich sagen, ist aber drin mit dem Kader. Und genau wie du gesagt hast, ne, das steht und fällt eben damit, ob Madsen durchziehen kann und nochmal drauflegen kann auch, ne? Der hat eine unfassbar gute Saison gespielt in seiner ersten Saison, aber das muss er halt auch bestätigen und erneut abliefern dann geht das schon. Also dann kann das funktionieren. Dann können die Platz 2 wirklich angreifen, wenn sie mal ins Rollen kommen und wirklich so diese Aufbruchstimmung auch da einhergeht, ne? Weil wenn du bei Kiel spielst, Kiel hat schon auch immer noch diesen Namen und wenn die mal ins Rollen kommen, dann geht das auch wieder los. Dieses, boah, wir sind der THW Kiel und dann kommen die anderen Gegner dahin und merken das und da kann eine Agilität entstehen, die schon so dazu führt, dass die auch echt schwer zu schlagen sein werden. Aber das steht alles noch auf etwas wackeligen Beinen, wie wir beide, glaube ich, auch festgestellt haben schon, ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, da sind wir uns dabei einig, dass da noch ein bisschen was zu tun ist. Dann lass uns mal hinter die Top 4 schauen, Robin. Wir haben ja schon ein bisschen auch beim THW Kiel gesprochen über Julian Köster und natürlich müssen wir natürlich über den VfL Gummersbach reden. Erstmal vorweg, ich fand das Verkündungsvideo, wie sie Vertragsverlängerung von Gutjon und Valdo Sigurdsson verkündet haben bis 2029, richtig witzig und auch richtig genial gemacht eigentlich. Also mit wenig Aufwand, cool produziert. Ich fand, das war echt ein Highlight, muss ich zugeben. Das ist echt einer der Top-Posts, die mir in dieser Offseason im Handball aufgefallen ist, muss ich echt sagen. Und ich glaube natürlich aber für den ganz generell, wenn wir über die Meldung sprechen, natürlich für den VfL brutal wichtig, dass er verlängert.
Ja, super wichtig natürlich, ne? Also der ist ja das Gesicht dieses Aufschwungs, ne? Der hat die Jungs irgendwie wieder nach oben gebracht und hat sie innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Saisons irgendwie zu einem Contender um Europa gemacht. Viele Große geärgert mit einem geilen Spielstil, irgendwie diesen großen alten Tanker VfL Gummersbach wieder jugendlich, fresh und liebenswürdig gemacht, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, das ist schon cool, was er da auf die Beine gestellt hat. Jetzt gilt es natürlich irgendwie mit dem Abgang von Julian Köster zu beweisen, dass die ganzen Jungs um Mathis Hesela, Miro Schlurov und Co., die ja doch auch irgendwie ein bisschen jünger sind, jetzt müssen die auch wirklich richtig rein. Aber man hat mit Alex Duschebaev natürlich einen richtig erfahrenen Mann dazu bekommen, sage ich mal. Ne? Du hast mit Vujovic jemanden, der seitdem er da ist bei Gummersbach, unfassbar viel netzt und gut ist und auch einfach Erfahrung hat. Dementsprechend glaube ich, geht das schon. Also ich glaube, die schaffen es, den Abgang von Julian Köster relativ gut zu kompensieren. Miro Schlurov wird den nächsten Schritt gehen. Nikola Roganovic, cooler Spieler. Und ich glaube, dass die weiterhin große ärgern werden und da oben ihren Weg weiter fortsetzen werden. Und Gummersbach genauso weitermacht, wie sie die letzten Jahre gemacht haben.
Natürlich, also auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also natürlich, die große Frage wird natürlich sein, wie sie halt Köster ersetzen können. Das wird so ein bisschen spannend zu beobachten sein, wenn man mal schaut, sie haben relativ junge Spieler für die Mitte geholt, ne, mit Nikola Roganovic und Garda Sidrason, die natürlich noch bei sich ein bisschen reinfinden müssen, ein bisschen Zeit wahrscheinlich brauchen werden. Ansonsten natürlich viel mehr Last natürlich auf Miro Schlurov lasten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er damit umgehen wird, weil er so ein bisschen natürlich die Hauptlast auf Rückraum links tragen wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich glaube, am meisten bei diesem Team freue ich mich aber einfach auf Alex Duschebaev. Also den Mann immer in der Bundesliga zu sehen, den man sonst halt nur aus Kielce, aus Barcelona kennt oder Ciudad Real natürlich auch vorher. Das wird, glaube ich, schon noch was ganz, ganz Besonderes. Und das zeigt natürlich aber auch, dass natürlich immer noch der VfL so eine Strahlkraft besitzt. Wir haben es mit Mahé gesehen, jetzt mit Duschebaev, dass halt diese Top-Spieler auch immer noch was mit dem Namen anfangen können. Das ist halt nicht nur, ja, der Verein war mal gut, ist der Altmeister, ne, Rekordmeister, sondern dass auch jetzt auch gezeigt wird, hey, der VfL ist immerhin jetzt wieder so gut, dass er halt genau solche Top-Leute halt ins Bergische locken kann.
Ja, total. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie sich halt jetzt wieder positioniert haben, sorgt dafür, dass sie weiterhin attraktiv bleiben und immer attraktiver werden. Und das ist schön zu sehen, das macht Spaß. Ich habe Bock auf den VfL.
Definitiv, ich auch auf jeden Fall. Lass uns dann mal so ein bisschen dahinter schauen, Robin, weil ich finde, hinter diesen Top 5 wird's für mich das Bild ein bisschen unklarer, wer so ein bisschen dann diese Rolle dann einfach einnehmen kann als Herausforderer, wer dort vielleicht überraschen kann, wer dort der als Team den vorziehen kann. Welche Mannschaften hast du denn auf der Liste, wo du sagst, okay, das wäre für mich so ein Anwärter für Platz 5 oder Platz 6 beziehungsweise?
Ja, ich denke, dass die MT eine Möglichkeit hat, sich da schon auch wieder mit rein zu positionieren. Ne? Ersten Titel geholt mit der Europa League. Wie heißt der denn eigentlich? European League? European League, genau, ja. Kader größtenteils irgendwie zusammengeblieben eigentlich. haben meiner Meinung nach definitiv eine Möglichkeit, sich da mit reinzuspielen, wenn alles greift. Ne? Aaron Mensing, Daniel Duschebaev ja auch, wie gesagt, mit dabei. Ne? Der Bruder von Alex. Eine coole Truppe eigentlich zusammen. Und Johannes Goller ist natürlich schon ein Faktor, ne? Als Zugang. Im Innenblock, vorne am Kreis, Nationalmannschaftskapitän. Und der ist ja nicht irgendwie dahin gegangen, weil er seine Karriere beenden will, sondern der steht ja noch richtig voll im Saft. Ne? Und deswegen kann das auch noch mal echt dafür sorgen, dass der da wirklich mit reingeht. Dementsprechend glaube ich, dass die MT da wirklich, wirklich ein Wörtchen mitzureden hat. Die Lemgoa, wie wir sie in den letzten Jahren da haben, zumindest die letzten zwei Saisons da gesehen haben, sehe ich dort nicht. Da wurde zu schlecht eingekauft, meiner Meinung nach. Da haben andere zu gut eingekauft, so rum würde ich es eher nennen.
Ja, also wenn wir mal beim DBV draufschauen, ich glaube, Domenico Ebner ist auf jeden Fall nochmal eine Verstärkung im Gegensatz zu Kastelic, definitiv. Inwieweit Christian O'Sullivan da nochmal Unterschiedsspieler sein kann, wird man einfach sehen, weil natürlich er viel Defensivarbeit leistet. Janis Pavels Walkowskis, spannendes Talent, weiß nicht, ob er sofort einschlagen wird, sodass man da einfach natürlich so ein paar Fragezeichen einfach mitschwingen, weil wenn wir natürlich darauf anschauen, du hast angesprochen, andere Mannschaften haben ein bisschen mehr investiert, sehen wir Rhein-Neckar-Löwen, die zugeschlagen haben, Mahé geholt, Jakob Lassen geholt, Aaron Sesing geholt, Mario Steinhauser, also die haben wirklich nochmal richtig Gas gegeben. Klar haben auch ein paar Spieler verloren, ne? Wie spielt beispielsweise Patrick Krötzky, der seine Karriere beendet hat, dann David Moret, dann Sebastian Heimann. Aber so insgesamt ist da gefühlt der Kader noch ein bisschen stärker geworden. Die MT sowieso immer noch gut besetzt, gerade auch im letzten Jahr von Roberto Garcia Bono und auch noch mit sich mal Vollgas geben will. Und ich bin sehr gespannt, auch vor allen Dingen auf die Frische auf Göppingen. Ich finde, da ist in den letzten Jahren, hat man einen neuen Weg beschritten und hat sich so ein bisschen wirklich gefunden. Es ist Ruhe eingekehrt, man hat einen Ole Prickler ja geholt gehabt im Januar schon, Max Benecke jetzt nochmal dazu mitbekommen. Ich glaube, dass diese Mannschaft wirklich Potenzial besitzt und die Möglichkeit vielleicht hat, wirklich Platz 6 anzugreifen. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt, die Mannschaft macht mir echt viel Spaß. Ich habe sie ja zum Saisonende nochmal sehen können letztes Jahr. Und ich glaube, dass die Handschrift von Ben Matschke da echt erkennbar ist. Das sind viele junge Talente, die sich da nach vorne spielen. Und mich würde es nicht wundern, wenn Göppingen am Ende so ein bisschen ja auf Platz 6 da steht und alle so denken so, ja, das hat irgendwie gepasst. Die haben echt guten Handball gespielt.
Ja, definitiv, ne? Also bei den Göppingern ging es ja auch mal ein bisschen in die Richtung, ne? Was man bei Wetzlar beobachtet hatte, da ging es ja auch wirklich mal ein Jahr gegen den Abstieg, aber da hat man sich relativ schnell besonnen auf seine alten Qualitäten und vernünftig gearbeitet und sich so aufgestellt, dass das nie wieder, also nicht nie wieder, aber dass das eine einmalige Saison in dem Sinne war. Und dementsprechend hast du schon recht. Also die stehen wirklich gut da und können echt eine gute Überraschung sein. Und vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt weiß ich nicht, also dass sie hinter Gummersbach und Melsungen, ja, und vielleicht noch hinter den Rhein-Neckar-Löwen, aber du hattest es bei den Rhein-Neckar-Löwen auch schon angesprochen, also ich könnte mir vorstellen und sehe sie auch eher mit auf Augenhöhe mit den Rhein-Neckar-Löwen wieder. Ja, definitiv. Und bin gespannt zu sehen, was sie da reißen können, weil die Truppe ist richtig, richtig cool.
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall, also ich finde auch Elias Nevel für mich letztes Jahr so ein bisschen eine der überraschenden Saison gewesen, also richtig, richtig guten Handball, der hat richtig Power, also der ist echt wirklich jemand, wenn der so weitermacht und sich entwickelt, ist der echt jemand, der auf Dauer da in der Nationalmannschaft spielen kann, weil er eine unglaubliche Dynamik hat, richtig Power im Arm, sich überhaupt nicht scheut, in die Tiefe zu gehen, überhaupt keinen Körperkontakt scheut, also da haben sie echt ein Juwel in ihren Reihen, das muss ich echt sagen. Und ich bin auch sehr gespannt, ob Max Benecke dann den nächsten Schritt machen kann, hinter ihm mit Erik Persson gemeinsam. Nämlich auch jemand, der dann perspektivisch jemand sein kann für die Nationalmannschaft, wenn er dann nochmal eine Schippe draufpackt. Also von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, was da in Göppingen zusammenwächst. So ein bisschen so versteckt hinter dem allen, so heimlich und leise, ein bisschen hervorgekämpft, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, dass sie in diesem Jahr eine positive Punktanzahl schaffen können. Letztes Jahr war es da knapp dran, 33, 35. Hätte es jetzt fast gereicht. Ich glaube, in diesem Jahr sind sie auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz heißer Anwärter dafür, dass sie das echt hinbekommen. Haben eine starke Abwehr gestellt. Offensiv müssen sie noch ein bisschen was draufpacken. Als einziger Verein in den Top 11 unter 1000 Toren geblieben. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber ich glaube, da hat man auf jeden Fall schon noch ein bisschen was dazu bekommen. Das kann auf jeden Fall nochmal ein Schritt sein, wo man sagt, okay, Göppingen ist da jetzt wieder oben angekommen, wo man sich auch ein bisschen selbst natürlich von dem eigenen Selbstverständnis her wähnt. Was machen wir denn mit dem TSV Hannover Burgdorf, Robin? Letztes Jahr ne, nur Platz 11 gewesen, nachdem man ja eigentlich das Gefühl hat, okay, ey, die sind echt gut oben dran. Werden sie besser dieses Jahr spielen? Werden sie sich wieder schwer tun? Was ist so dein Gefühl?
Eigentlich müssen wir sie schon mit da reinnehmen, ne? Weil ich glaube, dass diese Saison die letzte schon eher ein Ausreißer war, ne? Und unglücklich gelaufen ist, weil sie sind super schlecht in die Saison gestartet und in so eine absolute Negativspirale gekommen. Wenn sie dieses Jahr einen vernünftigen Start hinlegen, mit dem Kader, den die da zusammen haben, ne, guckt ihr das an. Also die haben immer noch Joel Bierlehm, die haben Simon Gade im Tor. Wir reden immer noch von Sebastian Heimann, ehemaliger Nationalspieler. Wir reden von einem Live Tissier, wir reden von Marian Michalczyk, gestandene Bundesligaspieler. Wir reden von einem Renas Uschins, der diese Saison, seine letzte Saison zwar dort spielt, aber sorry, aber Renas Uschins ist einfach einer der Top-Halbrechten in der Welt, weil der spielt Stamm in der deutschen Nationalmannschaft und die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren doch dann auch das ein oder andere Mal gerissen. Dann haben wir einfach einen Kreisläufer mit Justus Fischer, der auch unfassbar gut ist. Sorry, der Kader ist wahnsinnig stark. Die müssen eigentlich die müssen als Ziel ausgeben, wir wollen zu den besten 6 Vereinen in Deutschland gehören mit dem Kader, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, gegen die wird es, glaube ich, richtig schwer abwehr zu spielen, weil du mit Heimann dann nochmal jemanden hast, der auch in Block spielen kann. Und wenn du dann überlegst, dass dann Lukas Stutzke ist, einen Justus Fischer, der ja auch nicht mal lange das Trikot tragen wird. Das wird richtig spannend werden. Also, aber für mich die große Frage ist, ich mache mir keine Sorgen um die Abwehr. Die große Frage ist, wie sie es halt offensiv hinbekommen. So, und für mich wird die entscheidende Sache sein, was bekommen sie von der halblinken Position? Weil das letztes Jahr schon ein bisschen so ein Thema gewesen ist, dass sie da zu wenig Tore insgesamt bekommen haben. Ich erwarte da von dem Jonathan Edwardson deutlich mehr als 57 Tore in einer Saison. Also da hat er deutlich bessere Anlagen. Und insgesamt muss mehr Torgefahr entstehen und es darf nicht alles offensiv auf Renas Uschins ruhen. Ein Live-Testier, finde ich, hat's gut gemacht. Marian Michalczyk, wir wissen alle, er wird sich nie zu einem Goalgetter entwickeln, aber er muss natürlich dafür sorgen, dass er seine Shooter hinbekommt. Wenn Heimann hinkommt, der muss die Situation schaffen, dass Heimann aus 10 Wänden hochsteigen kann und das Ding da unten rechts in den Winkel knallen kann, wie er das möchte. Also von da sind sie auf jeden Fall gefordert, da ist Pastor gefordert, dass er mit seiner spanischen Schule da seine Mannschaft vorwärts bringen kann, weil mit der Qualität und mit dem Kader musst du auf jeden Fall in der oberen Hälfte mitspielen und musst du eigentlich zumindest auch anklopfen an Europa, weil danach, wenn dann Fischer weg ist, wenn Uschins weg ist, dann wird es, glaube ich, für Hannover schwierig werden, das Niveau zu halten, weil solche Leute ersetzt du nicht einfach so.
Ja, definitiv. Ja. Das wird schwierig.
Ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ne, die spanische Schule, wir haben es ja auch gesehen mit Carlos Ortega, der ja da war, der hat das sehr, sehr gut funktioniert, zusammen mit Ica Romero. Also von daher, das ist schon möglich, das möchte ich gar nicht widersprechen, aber es muss halt dann alle Rädchen dann da reingreifen. Und ich glaube, das wird so letztlich die entscheidende Aufgabe sein, ob das funktioniert. Genau. Lass uns zum HSV kommen, oder nicht mehr HSV, HC Hamburg kommen, Robin. Neuer Name, man will sich ein bisschen vom HSV los auch zumindest wörtlich, es war ja nicht mal ein Verein, sondern es war schon getrennt, aber zumindest dann auch jetzt sprachlich entsprechend weg. Gelingt denn mit neuem Namen mehr als Platz 10 im Vorjahr?
Ja, es könnte eine ziemliche Punktlandung und Wiederholung werden, weil ich finde den Kader sehr, sehr durchschnittlich, muss ich sagen. Da ist für mich, abgesehen von einem Noah Bayer, der klar ohne Frage irgendwie Erfahrung hat und sich schon mehrfach bewiesen hat und ja, einfach durchschnittlichen Anzahl Bundesligaspieler. Ich möchte das gar nicht so despektierlich sagen. Also das sind natürlich alles richtig, richtig gute Handballspieler, aber das wird nach oben und nach unten müssen die sich keine Gedanken machen. Weil es wird in beide Richtungen keine Probleme geben, aber sie werden auch nicht oben anklopfen.
Aber da würde ich dir gar nicht groß widersprechen wollen.
Ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, ein gutes Team, das harmonisch zusammen funktionieren kann. Vor allen Dingen, weil auch einfach Thorsten Janssen ein starker Coach ist, der da
in Ruhe seine Arbeit leisten kann und diese Harmonie in sein Team auch reinbekommt. Da wird viel über Kampf und Zusammenhalt kommen. Das ist gut aufeinander abgestimmt, aber da sticht ja wirklich niemand heraus aus diesem Team. Das ist ja, da ist ja jetzt nicht mal mehr, wir haben keinen herausragenden Spieler, der dir seine 7 bis 12 Tore macht, wie wir gerade irgendwie, weiß ich nicht, bei Flensburg und bei Hannover mit Uschins drüber gesprochen haben. Oder ein Justus Fischer bei Hannover, der seine 8, 9 Dinger macht, immer mal regelmäßig. Hier ist es einfach, es ist ein gutes Team, aber da wird nach oben und unten nicht viel gehen.
Ja, also ich möchte vielleicht ein bisschen Nikola Jörgensen außen vor nehmen, denn der hat schon eine starke Saison letztes Jahr gespielt, ne, mit 205 Futten insgesamt, aber ich bin auch bei dir. Es ist halt eine solide Bundesliga-Truppe, die halt so zwischen Platz 8, 12 wahrscheinlich so ihr Maximum hat. Und das ist es dann halt. So, und das ist jetzt nicht verkehrt, definitiv nicht. Ne? Dann hast du keine Abstiegssorgen, kannst da vielleicht nicht nach oben viel machen. Ich glaube, da geht mit in dem Standort Hamburg, glaube ich, auf definitiv noch mehr. Und da sind auch die Verantwortlichen gefordert, das zu schaffen. Weil ich glaube, mit dem Namen Hamburg, und wir wissen es ja auch, was auch in der Vergangenheit möglich gewesen ist, zu den glorreichen Zeiten, wo es mit Sicherheit nicht finanziell alles rund gelaufen ist, aber zumindest man sportlich erfolgreich gewesen ist, kann man da auf jeden Fall, glaube ich, auch mehr schaffen wieder. Und dann wird man mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber ich glaube, mit dem Kader so insgesamt wird vermutlich nicht allzu viel mehr möglich sein, definitiv nicht. Lass uns jetzt zum Thema Abstiegskampf kommen, Robin. Wer sind denn die Absteiger?
Ich soll dir jetzt schon sagen, wer absteigt.
Nein, keiner Spaß.
Ah, doch, ich sag's. Erlangen.
Das hast du schon letztes Jahr gesagt, dass auch nicht funktioniert.
Dann sag ich so lange, bis die absteigen. Nein. Nein,
aber ich meine, die Frage ist ja, will ich ein spannender Abstiegskampf werden? Oder ich meine, die Neulinge, ich meine Baling und Bietigheim, die sind ja alle so ein bisschen so immer an der Grenze, zweite Bundesliga oben, erste Bundesliga unten und so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Fahrstuhlmannschaft, aber so ein bisschen schon.
Ja, es sind absolute Fahrstuhlmannschaften und ich glaube, dieses Jahr werden sie das mal komplett beweisen. Also ich sehe halt irgendwie auch Bietigheim noch weniger als Baling, sage ich mal, über krasse Emotionen, Kampf, Halle, Fans im Rücken kommen. So Eisenach zum Beispiel, ne? Die sind aufgestiegen und haben sich jetzt wieder etabliert, weil kein Mensch will in diese Halle fahren. Weißt du? Da ist einfach die Hölle los. Und das bietet Balingen und Bietigheim halt nicht so sehr. Und deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr gar nicht so einen spannenden Abstiegskampf geben wird, sondern es relativ deutlich wird und Bietigheim und Balingen beide mit extrem wenig Punkten auch runtergehen werden. Und boah, ich würde mich fast sogar rauslehnen und sagen, beide gehen nicht zweistellige Punktzahl.
Das wäre schon eine Ansage. Ne? Letztes Jahr
einer von beiden, okay, einer von beiden, ist okay.
Okay, gut. Aber ja, ich glaube, ich bin auch beide. Ich glaube, es werden sich beide extrem schwer tun. Mein Gefühl ist, glaube ich, dass sich Bietigheim ein bisschen schwerer tun wird. Auch da, du hast den Trainerwechsel, dass du nichts vergessen hast, Inge Romero ist nicht mehr mit dabei. Hartmut Meierhofer darf sich mal wieder versuchen. hat sich auch in den letzten Stationen, wo er gewesen ist, auch nicht langfristig empfehlen können für eine dauerhafte Anstellung. Also bin mal gespannt, ob er es jetzt in Bietigheim schafft, ob er da die Zeit bekommt, den Kader bekommt, um da entsprechend erfolgreich mit zu sein. Ich habe halt meine Zweifel, bin ich halt ganz, ganz ehrlich. Ich glaube, das wird für sie einfach extrem schwierig werden, sich in der Bundesliga zu halten. Ich würde es dem Verein wünschen, aber es ist halt einfach, ich glaube, da fehlen auch die finanziellen Mittel so ein bisschen, um sich halt da wirklich da oben konsequent oben zu halten. Und so, ich meine, wenn du bei Baling halt guckst, die haben halt eine konsequente Spiele geht, die halt mal die Floor spielen lässt. Ja, das macht Spaß, das ist eine geile Halle, da brennt immer der Baum so gefühlt. Haben sich jetzt immerhin auch Wladimir Kupara geholt. Also, wie das Baling manchmal schafft, Spieler zu überzeugen, zu sich zu kommen, Chapeau. Also, Kupara hätte ich nicht erwartet, dass der nach Baling jemals wechseln wird.
Ach, schon witzig, ne?
Ja.
Das ist schon eine coole Sache. Ich finde, Daniel Rebmann ist immer noch ein cooler Typ, ey, ein cooler Torwart, der leider irgendwie nicht so ganz durchgezündet hat. Als er mal eine richtig, richtig starke Saison hatte, dachte ich, könnte er das irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten. Ich sehe auf jeden Fall Balingen auch stärker als Bietigheim, da brauchen wir nicht drüber reden. Matti Flor, cooler Coach, coole Idee dahinter. Wird nicht reichen, trotzdem.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden. So, wenn wir uns natürlich angucken, wer sind die weiteren Gegner, die unten im Tabellenkeller drin stehen werden, vermutlich die bekannten Gesichter. Das wird der BHC sein. Gerade mit der europäischen Belastung sehe ich es nicht. Also wird es, glaube ich, schwer werden. Ich glaube, das ist für viele Spieler ungewohnt und das wird schon echt nochmal nicht mal richtig, richtig reinhauen, glaube ich, einfach. Wetzlar sehe ich noch nicht so viel besser, bin ich ganz ehrlich. Und dann Erlangen, Eisenach werden auch wieder zu knapsen haben.
Ja, also ich sehe es beim BHC gar nicht so. Ich glaube, dass sie sich aus dieser Doppelbelastung eher auch ein bisschen Kraft ziehen und daran wachsen und sich echt gut weiterentwickeln und eine richtig, ich glaube, eine recht gute Saison spielen werden und da sich wirklich was aufbauen können mit dieser jungen Truppe. Auch einfach dieses Erlebnis Final Four, die werden ja eine ganz andere Vorbereitung auch gespielt haben. Was meinst du, was da für eine Euphorie einfach geherrscht hat ab dem ersten Trainingstag an irgendwie, ob das erreicht in der letzten Saison, diese pure Vorfreude irgendwie international spielen zu dürfen, das wird die, glaube ich, durch die Saison tragen und das wird dafür sorgen, dass die relativ früh wichtige Punkte holen halt auch, ne, gegen Bietigheim, gegen Eisenach, gegen Stuttgart, gegen Balingen, gegen Erlangen und so. Ich denke, dass sich der BHC da echt gut schlagen wird und mit dem Abstieg relativ wenig zu tun haben wird. Und ja, Erlangen, ne, auch wenn sie irgendwie mal sich durchsanieren sollten, werden auch eine ähnliche Saison wie letzte Saison spielen, glaube ich. Und da war es dann ja doch auch okay für sie.
Ja, genau. Das ist halt, ich glaube auch da kommt es dann irgendwann halt einer an die Grenzen. So, und das ist natürlich schon so, dass da auch der eine oder andere weg ist. Ne? In Hampus Olsen beispielsweise, Milos Krosch, der gegangen ist, der ja auch durchaus für Furore gesorgt hat, sage ich es jetzt mal so. Und da schauen wir einfach mal. Also ich glaube, es kann unten schon durchaus spannend werden. Ich bin wirklich gespannt, ob sich wirklich Erlangen, also Wetzlar halt fangen kann. Bin ich mir halt noch so ein bisschen unsicher, bin ich ganz, ganz ehrlich, ob sie da sich mich rauskämpfen können. Ich glaube, auch für sie ist es gut, dass es jetzt keinen so starken Aufsteiger wie im letzten Jahr gegeben hat mit dem BHC. Weil ich glaube, dann würde es für sie noch ein bisschen schwieriger werden, die Klasse zu halten. Weil wenn ich mir auch da angucke, wer da neu mitgekommen ist, ja, da tue ich mich halt schwer, das Gefühl zu bekommen, okay, hey, das ist eine Mannschaft, die es jetzt besser machen wird. Weil ne, Stefan Schavor, der hinterlässt eine riesengroße Lücke, das dürfen wir nicht vergessen. Es sind auch andere Spieler weg, den Philipp Ahansu beispielsweise. Ich bin da gespannt, wie sie das hinbekommen werden, aber ich habe halt meine Zweifel, dass sie, wenn es jetzt einen stärkeren Absteiger oder einen stärkeren Aufsteiger geben würde, dass sie dann in der Liga bleiben würde. Ich glaube, es wird wieder knapp drüber im Strich sein am Ende.
Ja, voll. Also ich sehe Wetzlar auch irgendwie mit am ehesten mit dem Abstiegskampf drin da unten, vor allen Dingen, weil jetzt irgendwie schon Unruhe drin ist. Ich hatte nur gehört, dass irgendwie Dominik Mappes sich irgendwie relativ unzufrieden geäußert hatte, dass er nicht mehr Kapitän ist und dass er sich irgendwie ein bisschen mehr Dankbarkeit gewünscht hätte und so. Also da grummelt's scheinbar irgendwie jetzt schon in der Vorbereitung. Und wenn du so natürlich mit der Geschichte der letzten 2, 3 Saisons irgendwie in die Saison startest, kann das halt auch voll in die Hose gehen, ne? Deswegen glaube ich, wird in Wetzlar nie wirklich Ruhe einkehren die ganze Saison. Und wenn ich zum Beispiel, ne, um nochmal kurz einmal auf Erlangen zurückzukommen, da haben wir die letzten Jahre auch schon drüber gesprochen, dieser Kader, ey, der darf niemals gegen den Abstieg spielen, ne, wenn ich mir das angucke, einfach so. Wenn ich da sehe, einfach, dass ich einen Maldonado da habe, dass ich einen Runason da habe, dass ich einen Viggo Kristjansson, dass der immer noch da spielt, ist für mich unerklärlich, sage ich dir. Ich verstehe es nicht. Weißt du, wir reden in Flensburg davon, dass auf halb rechts super mau ist. Wir reden in Kiel davon, ey, Viggo Kristjansson ist ein krasser Zocker. Warum spielt der in Erlangen? Ich check's nicht.
Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen, Robin. Ich weiß es nicht.
Ja,
vielleicht verliert er dort so gut, dass er nicht wechseln will. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Kann gut sein, aber so. Und dann hast du da auch Nationalspieler rumtun, wie ein Steinhardt. Gut, der ist natürlich schon was älter, aber Firnhaber hat auch Nationalmannschaft gespielt. Geballa ewig und 3 Tage auch. Also diese Truppe, dass die da irgendwie die letzten Jahre, das ist für mich auch immer noch unerklärlich. Und man wünscht sich ja fast, dass sie endlich mal irgendwie wieder auch den Turnaround schaffen, weil natürlich da auch irgendwie in Süddeutschland gerade, die lechzen ja auch nach Profi-Handball. Ne? Jetzt bauen ja gerade irgendwie Dominik Klein und Steffen Weinhold da auch was auf in München wieder. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, aber ja, Das ist, die Erlanger werden es schaffen, Wetzlar im Zweifel auch, aber Wetzlar, boah, das kann auch hart werden, ne? Wenn Balingen ein bisschen gut reinkommt, dann ist Wetzlar relativ schnell mit drin in dem Strudel.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ne, wie Rudolf Siegtrichsson das schaffen kann, wie er das vielleicht hinbekommt, da den Turnaround mit der Mannschaft hinzubekommen, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall schon keine einfache Aufgabe für ihn. Da muss er ist auf jeden Fall gefragt, dass er schnell sich zusammenfindet und gerade wenn es schon ein bisschen erste Querelen, sage ich es mal, vorher gibt, vor Saisonstart, ist das jetzt ja nicht nur das beste Zeichen, aber wie gesagt, ich glaube, mit dem, wie es sonst so aussieht, wie die Konkurrenz ist, sollte das eigentlich, ja, schon machbar sein, dass sie dann doch die Klasse am Ende des Tages einfach halten werden. Robin, wir sind jetzt schon weit fortgeschritten. Ich würde sagen, lass uns zu den Tipps kommen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, die beiden Aufsteiger werden wieder absteigen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut rausgehört. Wie sieht denn das aus mit Meisterschaftstipp außerhalb von vom SC Magdeburg? Bist du bereit, was anderes zu tippen?
Nö.
Gar nicht. Bin ich nicht bereit. Lass uns doch die Top 4 tippen. Komm, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Magdeburg an der 1 ist, aber lass uns doch die Top 4 tippen.
Ja, Magdeburg an die 1 und die Top 4. Also ich tippe durch. Ja, Magdeburg wird Erster. Rang 2 holt sich der THW Kiel und Berlin verpasst die Champions League und wird nur Dritter. Und Vierter wird Flensburg.
Okay, gut. Spannend. Ich tippe Magdeburg auf 1, Flensburg 2, Kiel 3 und Füchse Berlin 4.
Krass. Das ist krass. Ja.
Ich gehe volles Risiko.
Würde von dir gerne noch hören, die Überraschung der Saison.
Die Überraschung der Saison. Göpping wird Sechster. Aber gut, ist das Überraschung, ist nicht die Frage. Aber ich glaube, Göpping wird die positive Überraschung, glaube ich, so gefühlt werden. Also ich glaube, Die werden einigen Teams, auch Top-Teams, ein richtiges Bein stellen können und vielleicht sogar einen wirklich richtig ärgern können. Und ich glaube, wir werden am Ende der Saison dastehen und denken so, hey cool, Göpping ist wieder da, wo sie hingehören.
Ja, für mich Überraschung der Saison, zweite Saison von Mischa Kaufmann zündet. Kai Hefner wird wieder Nationalspieler. Stuttgart spielt eine krasse Saison.
Über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ne? Aber ja, ich bin
mal gespannt. Deswegen, weil ich sie als Überraschung habe.
Achso, ja, okay.
Ja. Die werden eine gute Saison spielen, glaub's mir. Das wird gut.
Ja, würde ich nicht unbedingt ausschließen, ne? Also da hat man auch ein bisschen was getan. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall, ich glaube, sind wir uns beide einig, ein sehr, sehr spannendes Jahr wieder werden. Also ich glaube, wenn wir viele enge Duelle einfach haben, ein enges Mittelfeld, wo viele Spiele auch entscheiden können, knallharte Geschichten. Und ja, ich freue mich schon auf jeden Fall drauf, Robin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Lust.
Ich mich auch, wenn die Lemgoer mit 8 auf den Deckel bekommen haben zum Auftakt.
Ich habe ja Unterschied getippt mit einem, aber ja, da war ich ein bisschen zu optimistisch anscheinend.
Ja, definitiv. Und die Kieler machen es auch, die Füchse machen es auch recht deutlich gegen Melsungen, jetzt schon mit 7 gerade, 10 Minuten vorm Ende.
Ja, dann schauen wir mal, was die kommenden Spiele auf jeden Fall zeigen werden. Wir werden euch natürlich irgendwie auf dem Laufenden halten. Wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt nicht mehr das Tagesaktuelle und die Spieltage Woche für Woche analysieren, sondern wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir immer wieder Highlights setzen, dass wir uns mit den aktuellsten Themen rund um den Handball beschäftigen werden. Deswegen solltet ihr unbedingt unseren Podcast abonnieren beim Podcatcher eurer Wahl, uns auch natürlich folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und was ihr nicht auch machen dürft, ihr dürft gerne unserem Tippspiel beitreten. Bei Kicktipp tritt gerne da rein. Link findet ihr entsprechend bei uns bei Social Media. Und natürlich dürft ihr uns auch eure Tipps gerne da lassen, eure Überraschungen. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf. Und dann schauen wir mal, was es gibt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anfang Talk auf Sport 1.